So, ich habe euch heute den Beamer mitgebracht. Ich will euch nämlich die ersten 200 Bilder unseres Sommerurlaubs zeigen. Nein, will ich natürlich nicht. Braucht ihr keine Angst zu haben, denn ich glaube, es ist klar, dass wenn ich das täte, würde jedes Bild, das ich ganz toll finde, in euren Augen in der Regel Desinteresse hervorrufen, Langeweile, vielleicht sogar Unmut, auch wenn ihr bemüht wärt, das nicht zu zeigen. Gut. Aber ich will damit sagen, viele Dinge erhalten den Wert erst in unseren Köpfen. Seht euch mal eure Bilderalben an. Wertvoll sind sie meistens nur für den, der eine Beziehung hat zu den Menschen, die auf den Bildern gezeigt werden. Nur für den, der sich oder andere, die er liebt, auf den Bildern erkennt, ist es etwas Wertvolles, diese Bilder anzusehen. Soll da eigentlich noch gar nichts gezeigt werden? Schade eigentlich. Ich habe nicht darauf geachtet, dass ihr was seht. Aber kommt noch. Gut. So ist das also mit den Bildern. Ja. Unterschiedliche Sichtweisen können auch ganz andere Bilder in unseren Köpfen entstehen lassen. Ihr wisst ja, dass für den Pessimisten die Flasche halb leer ist, während für den Optimisten ist sie halb voll. Und unsere Reaktion auf Bilder, die wir sehen, ist vielleicht allzu oft abhängig davon, was wir sehen wollen. Und es kommt oft vor, dass durch unterschiedliche Beurteilungen dasselbe Bild größere Streitereien verursacht. So, jetzt kommt eigentlich das, was ich euch zeigen will. Moment. Wenn er denn jetzt hier wirklich das tut, was ich will. Jetzt ist er mucksch. Nein, nicht ganz. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Was seht ihr? Schöne Landkarte, ne?
Australien.
Australien?
Ja.
Sicher? Wenn ich euch zeige, was hier drauf ist, nämlich dieses Gesicht hier oben, dann werdet ihr sehen, dass es keine Landkarte ist. Seht ihr das Gesicht? Das könnte Jesus sein, ne? Hier die zwei Augen, der Bart, der Mund. Seht mal genau hin, dann könnte es nämlich tatsächlich... Ja? Also das Gesicht ist hier. Das da oben ist das Gesicht. Hier ist die Nase, die Augen da oben, der Kinn, das Kinn. Seht ihr das nicht? Könnt ihr mal sehen, so unterschiedlich sehen wir. Ich sehe es nämlich ganz genau, ganz deutlich.
Ich sehe ein Tier mit einer
Schnauze. Nee, nee. Gut, okay. War ein Versuch. Ich zeige euch das vielleicht nochmal bei Gelegenheit auf einer anderen Art und Weise. Aber so sind die Sichtweisen tatsächlich unterschiedlich. Man sieht tatsächlich Unterschiedliches, wenn man anders fokussiert. Und unser Geschmack und unsere Vorlieben haben auch großen Einfluss darauf, wie wir Dinge sehen. Ihr kennt sicherlich einen meiner Lieblingssprüche: Die Schönheit der Dinge liegt in den Augen der Betrachter. Und so ist für den einen ein Bild von Chagall eine Offenbarung und für den anderen entartete Kunst. Und Geschmack wandelt sich mit den Zeiten und je älter man wird, desto mehr scheint sich der Geschmack zum Schlechten zu wandeln. Ist so. Aktuelles Beispiel seht ihr hier. Das ist etwas, was hier in Hamburg die Gemüter erhitzt hat und die unterschiedlichen Sichtweisen nochmal deutlich hat werden lassen. Und es ist auch so, dass wir uns oft von Bildern täuschen lassen. Wer heute Fernsehen sieht oder ins Kino geht, kann fast nicht mehr unterscheiden, was Realität und was Erfindung ist. Die Technik, die wir heute verwenden, ist so brillant, dass uns heute ohne weiteres ein Interview von Sabine Christiansen mit Genghis Khan vorgesetzt werden könnte, Und dass wir an der Echtheit zweifeln, obwohl wir wissen, dass Genghis Khan mindestens 800 Jahre tot ist. Ich zeige euch das Bild, das ihr eben schon gesehen habt, nochmal. Dieses hier. Ich finde das frappierend. Ne? Man kann doch wirklich die Flasche sehen, obwohl das ein gemaltes Bild auf einem LKW ist. Und das ist nur ein geringes Beispiel von dem, was heute technisch möglich ist. Ihr seht, das, was wir sehen, spiegelt nicht unbedingt die Wirklichkeit wider. Entweder weil wir bewusst getäuscht werden oder weil die Bilder durch unsere Gefühle und unser Denken gefiltert werden. Sie zeigen auch, dass unsere Organe, und damit meine ich auch unsere geistlichen Augen und Ohren, geschult werden müssen, um das Richtige zu sehen. Ich hab heute viele Beispiele. Ich weiß nicht, ob ihr das hier kennt. Magische Bilder. Das war vor 15, 16 Jahren en vogue. Und ihr seht hier, wie wir mit viel Mühe lernen, diese Bilder zu sehen. Ich hatte zuerst versucht, das eben zu sehen, was da drauf ist, aber keine Chance gehabt. Aber wenn wir richtig intensiv üben, dann können wir auch einiges sehen. Dann können wir beispielsweise hier statt einer Rosengalerie ein Herz sehen. Ich denke, ihr seht es nicht. Denn das könnte man auch auf diese Entfernung sehen. Aber ihr werdet es nicht sehen. Aber hier in diesem Bild drin ist ein Herz. Ja? Aber wir werden darüber noch sprechen. Aber ich möchte euch nur zeigen, dass wir etwas sehen und glauben, alles wirklich erfasst zu haben, um uns dann von anderen zeigen zu lassen, dass noch viel mehr dahinter steckt. Denn ich denke, es geht uns ja auch so. Wir werden ungläubig angesehen, wenn wir behaupten, dass hinter allem Geschehen Gott seine Liebe walten lässt und nur die Liebe zu Christus uns Gottes Walten überhaupt erkennen lässt. Und vielleicht sind einige unter uns, die mehr Früchte des Heiligen Geistes erkennen als andere. Das kann sein. Aber die anderen nicht daran teilhaben lassen können, weil sie eben blind dafür sind. Es kommt wieder ein weiterer Spruch, den ich sehr bemerkenswert und auch gut finde. Diejenigen, die die Musik nicht hören, halten die Tänzer für verrückt. Und ähnlich geht es uns, glaube ich, auch mit unserem geistlichen Sinnesorgan, mit unserem geistlichen Auge und unserem geistlichen Ohren. Wir müssen üben, immer wieder üben und nochmal üben, um das, was Gott für uns bereithält, wirklich erkennen zu können. Allzu sehr lassen wir uns ablenken von dem, was eigentlich Jesus sehen würde an unserer Stelle. Ich denke, Jesus nachzufolgen heißt auch, zu lernen, mit seinen Augen zu sehen und mit seinen Ohren zu hören. Er allein ist es wirklich, der uns die Augen öffnen kann für die wirkliche Welt, weil er allein in dieser Welt lebt und die Wahrheit ist. Das geht aber nur, denke ich, wenn wir uns ganz in Jesus hineinversetzen, oder noch besser, wenn er selbst in uns durch seinen Geist das richtige Sehen und Hören bewirkt. Und das geschieht nur, wenn wir uns diesem Geist wirklich ganz öffnen und versuchen, alles, was uns davon abhält, beiseite zu schieben. Ich glaube, es geht euch allen so wie mir, Beruf, Hobby, Freundinnen, Trägheit halten uns davon ab. Und oft sind wir deshalb niedergeschlagen, weil wir befürchten, dass wir vor den Augen Jesu nicht bestehen können, so wie wir sind. Aber wir können getröstet sein. Jesus sagt uns wirklich anderes. Jesus sagt uns, dass auch diese Sünde auf sich nehmen will, weil sein Vater durch ihn seine Liebe zu uns gezeigt hat, weil er eben nicht den Sünder in mir sieht, sondern sein Geschöpf, das von Herzen liebt, das er von Herzen liebt. Voraussetzung ist natürlich, dass ich die Sünde bekenne und bereue. Ich glaube, wenn wir intensiver üben würden, mit den Augen Jesu zu sehen und mit den Ohren Jesu zu hören, würden wir Dinge sehen und hören, von denen wir geglaubt haben, bisher zumindest geglaubt haben, dass sie nicht existieren. Gott sagt zu Jeremia: So spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrichtet. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Wahnsinnige Verheißung, finde ich. Ich glaube daran, dass Gott uns solche Dinge zeigen will. Und ich möchte heute Morgen noch weiter versuchen, uns zu zeigen, wie Jesus die Welt gesehen hat und uns dazu animieren, diese Sichtweise zu unserer Sichtweise zu machen. Ja, noch mehr. Ich wünsche uns, dass wir nicht mehr mit unseren Augen die Welt betrachten, sondern mit Jesu Augen. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele sagen, wie Jesus gedacht haben mag. Wir können es ja immer nur ein bisschen nachvollziehen. Zuerst folgen wir dem 12-Jährigen in den Tempel. Was für einen Eindruck mag da Jesus damals gehabt haben, als er mit seinen Eltern in Jerusalem war? Er sah, wie die Menschen seinen Vater verehrten und welche Gedanken sie sich um ihn gemacht haben. Und Gott zeigte ihm, was er zu tun hatte. Er setzte sich zu den Schriftgelehrten und sprach mit ihnen über seinen Vater. Das war für ihn das Wichtigste. Dass alle Menschen zuerst auf den Vater schauen. Und deshalb ist eben das größte und wichtigste Gebot, das uns Jesus gibt, dass wir Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und dem ganzen Verstand lieben sollen. Mit Jesu Augen sehen fängt damit an, dass ich mir immer dieses größte und wichtigste Gebot vor Augen halte. Und dass ich alles, was ich mein nenne, unter dieses Gebot stelle. Was dann natürlich automatisch folgen muss, ist eine Selbstprüfung im Licht dieses Gebotes. Und dann die bittere Erkenntnis, wie wenig ich diesem Gebot genüge. Und wie sehr ich deswegen auch der Vergebung bedarf. Gott hält uns mit diesem Gebot einen Spiegel vor Augen, der uns zeigt, dass wir alles nur aus seiner Gnade heraus sind. Eigentlich kann er von uns verlangen, dass wir nur für ihn arbeiten, nur für ihn da sind. Dass wir uns vollkommen in seine Dienste stellen. Aber das tun wir nicht. Jedenfalls zu wenig. Und auch das ist ein Grund, weshalb wir Gottes Vergebung brauchen. Ich möchte euch noch ein weiteres Beispiel geben, das wir im Matthäus-Evangelium gelesen haben. Nein, ich noch vorher. Nach der Versuchung in der Wüste, in der Jesus erfahren hat, was Versuchung eben heißt, ging Jesus durch das Land und fing an, den Menschen von der Umkehr zu predigen. Und dann traf er Petrus und Andreas, Fischer. Aber Jesus sah in ihnen nicht nur die Fischer, sondern wusste, dass er ihnen das Evangelium anvertrauen konnte. Was hätten wir in diesen Fischern gesehen? Wären wir bereit, solchen Leuten, einfachen Leuten, Leute, die keine Ahnung haben von dem, was wir eigentlich meinen, erkannt zu haben, wären wir bereit, irgendjemanden mit solch einer wichtigen Mission zu betrauen, ohne ihn vorher auf Herz und Nieren zu prüfen? Jesus zeigt ihnen jedoch, dass er ihnen vertraut, und durch dieses Vertrauen wurden sie zu den Menschen, die nach Jesu Tod sein Evangelium verkündet haben, sein Reich aufgebaut haben. Ich glaube, das will uns Jesus auch zeigen. Jeder Mensch ist von Gott befähigt, für ihn zu wirken wenn er seine Aufgaben erkennt. Und das kann ihm kein Mensch überstülpen, sondern diese Aufgabe muss ihm durch das Vertrauen ans Herz gelegt werden. So wie Jesus, Petrus und Andreas, anschließend Jakobus und Johannes beruft, ihm nachzufolgen. Und nicht wir vermögen, die Menschen in die Nachfolge zu rufen. Wir können Jesus, die Menschen nur mit Jesus bekannt machen. In die Nachfolge berufen wird schließlich nur er selbst. Wenn wir dem Matthäus-Evangelium weiter folgen, in dem, was beschrieben ist, lesen wir die Seligpreisungen und wie Jesus in der Bergpredigt den Menschen das Gesetz Gottes näher bringt. Wie mag man sich das vorstellen? Wie ist es gewesen? Hatte Jesus ein Konzept, von dem er abgelesen hat? Hat er sich tagelang auf diese Worte vorbereitet? Ja und nein, denke ich, glaube ich zumindest. Ich kann es natürlich nicht beweisen. Ich kann nur versuchen, mich in ihn hineinzuversetzen. Aber ich glaube, er konnte in die Herzen der Menschen blicken. Er konnte darin lesen, wie fern von Gott sie waren und was sie so entfernt hat. Welche Sünde sie von ihm getrennt hat. Und gleichzeitig hat er den Hunger nach Gerechtigkeit gespürt, der die Menschen bewegte und der nicht von ihnen selbst gesättigt werden konnte. Er hat ihnen angesehen, welche Sorgen sie plagten. Sorge um Essen, Kleidung und vor allen Dingen auch Sorge darüber, dass sie nicht gerecht behandelt wurden. Und das Interessante ist, er hat ihnen diese Sorge nicht abgenommen. Er hat ihnen nicht Essen und Kleidung bis an ihr Lebensende gegeben. So eine Sofortrente wie in der Glücksspirale. Sondern hat sie darauf hingewiesen, dass Gott für das sorgen wird, was notwendig ist. Und so ihnen die Sorge für jeden Tag abgenommen. Erkennen wir im anderen, was er wirklich braucht? Können wir im Herzen des anderen lesen? Sehen wir den anderen, wie Jesus ihn gesehen hat? Das können wir nur, wenn wir uns immer wieder an Jesus wenden. Lesen, was er getan hat. Im Gebet danach suchen, was er gesehen hat, was er denkt. Er wusste, wie schwer es ist, sich selbst zu überwinden, sich aus eigener Kraft daran zu halten, was man für richtig erkannt hat, was für richtig von anderen von uns erwartet wird. Er sagte, kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Und er wusste auch, dass es nicht allein damit getan ist, die Menschen, die mit Krankheiten und Leid zu ihm kamen, zu heilen. Die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, die lesen wir oft falsch. Wir lesen einfach nur darüber, dass jemand geheilt worden ist. Aber wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, Jesus wollte ihn gar nicht heilen, auch wenn er diese Verlorenheit oder den Wunsch nach Heilung in den Augen des anderen gesehen hat. Aber zuerst hat er die Verlorenheit gesehen. Zuerst hat er gesehen, wie sehr dieser Mensch nach Verbundenheit mit Gott gesucht hat. Und deshalb hat er zu ihm als erstes gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und erst als die Schriftgelehrten sich aufbäumten in ihren Gedanken, hat er ihn dann als Zeichen geheilt. Also er hat nicht zuerst gesagt, steh auf, sondern er hat zuerst gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist geliebt von Gott und du kannst so zu Gott kommen. Und dann berief er Matthäus. Auch das ist so ein Beispiel. Er beruft einen Sünder, einen Zöllner. Damals der Inbegriff des Betrügers. Und er hat gehört, was die Pharisäer sagen. Jesus aber in dem Pharisäer, in dem Zollbeamten, nicht zuerst die Sünde, sondern den Menschen. Das, was er von Grunde auf brauchte und was er war. Das ist sozusagen die Brille, durch die Jesus blickt. Gottes Barmherzigkeit stellt er in den Vordergrund. Und durch diese Brille gibt es nur Menschen, die der Vergebung bedürfen. Und diese bietet er ihnen. Nicht mehr und nicht weniger. An dieser Vergebung entscheidet sich für den Menschen aber allerdings alles. Nimmt der Mensch sie nicht an, diese Vergebung, ist er verloren. Es gibt keinen anderen Ausweg. Und genau deswegen, weil Jesus dies weiß, ist er bei den Menschen, auf die er zugeht, nicht wählerisch. Er meidet weder Aussatz noch Sünde, um die Seele eines jeden zu retten, ohne Ausnahme. Und selbst in seiner letzten Stunde denkt er an den, der neben ihm hängt. Tun wir das? Können wir das? Ich denke, dabei geht es ihm auch nicht darum, Massen hinter sich zu scharen, denn es nutzt nichts, wenn die Menschen nur mittraben und sich nicht voll und ganz auf ihn verlassen. Es geht ihnen um den Einzelnen, um das einzelne Herz. Jesus ist der Hirte, der jedem einzelnen Schaf nachgeht. Keines ist für ihn verloren von vornherein, solange es noch lebt. Und genauso dürfen wir auch nicht aufgeben, den anderen zu sagen, dass Gott auf sie wartet und dass er sich über jeden freut, der zu ihm kommt, über jeden, der dann schließlich zu diesem Fest kommt, von dem wir vorhin gesungen haben. Ich denke, wir müssen auch mehr und mehr lernen zu unterscheiden zwischen dem Menschen und seinem Tun, zwischen der Seele, die Erlösung braucht, und der Verführung, der der andere unterlegen ist. Und dabei tun wir gut daran zu denken, dass wir selbst nur begnadigt sind und jeden Tag neu der Vergebung bedürfen. Ihr wisst, wir werden unsere Schuld nie abtragen können. Und deshalb sollen wir die Schuld, die andere sich uns gegenüber aufladen und die nur ein Bruchteil der Schuld ist, die Jesus uns abgenommen hat, vergeben. Das lehrt uns Jesus im Gleichnis vom Schalksknecht. Versucht einmal im Neuen Testament so verschiedene Situationen Jesu zu betrachten und zu versuchen zu sehen, wie er gesehen hat. Und wenn man das tut, dann wird man auch sehen, dass er keinen dieser Menschen, denen er begegnet ist, verflucht. Er hat jeden Menschen verstanden und versucht, ihm seine Sicht der Dinge nahezubringen. Versucht zu zeigen, wie er selbst gesehen hat, nämlich Gott, der für die meisten von ihnen verborgen war. Und in jedem Menschen hat er ein verlorenes Kind Gottes gesehen und ist ihm deshalb nachgegangen. Das sollten auch wir tun. Und wenn wir uns dann nicht von Trugbildern, die uns anderes als die Wahrheit zeigen wollen, in die Irre führen lassen wollen, bleibt uns nur das eine, Jesus im Leben des Neuen Testaments zu erleben und durch den Heiligen Geist seine Augen und Ohren zu unseren zu machen. Darum bete ich, und vielleicht sehen wir dann auch hierin später ein Herz. Danke.